SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Guten Abend. Erloschene und Erlöste schwirren durch diese Sendung Geister und Gespenster. Schon die erste Erzählung, um die es heute geht, heißt im Untertitel Dämonengeschichte. Es ist das neue Werk von Peter Handke. Danach erzählt Christoph Ranzmeier eine kurze Geschichte vom Töten. Der Fallmeister heißt sein neuer Roman, auch den stellen wir vor. Außerdem besprechen wir einen Roman von Fang Fang, die letztes Jahr mit ihrem Wuhan Diary große Berühmtheit erlangte, einem Tagebuch aus der abgeriegelten Stadt Wuhan. Jetzt ist ihr neuer Roman erschienen, der Titel Weiches Begräbnis. Dies und noch viel mehr Gruseliges in der heutigen Sendung. Ich nehme Sie dabei an die Hand und der Tübinger Saxophonist Joachim Staudt macht dazu Musik. Seven Wishes heißt sein Album. Man stelle sich vor. Eine weiträumige Szene mit Öffnungen nach allen Seiten, dicht bevölkert mit Feierabendleuten, kommen und gehen, hin und her, kreuz und quer, da und dort auch ein Zusammenstehen, ein kurzes, ein Austausch von stummen Zeichen. Mit dieser Beschreibung begann Zdeněk Adamec, Peter Handkes zuletzt erschienenes Werk, ein Drama. Vom Vagabundieren erzählen Handkes Texte ja oft und sie zeichnen sich auch sprachlich durch Reihungen aus, die ebenfalls etwas Weiterstrebendes haben. Auch sein neues Buch ist voller Bewegung. Es heißt »Mein Tag im anderen Land« und mein Kollege Frank Hertwig stellt es vor.
Die Geschichte von Peter Handkes neuem Prosaband ist schnell erzählt. Da gibt es einen Obstgärtner, der auf Handkes letzten Roman »Die Obstdiebin« anspielt. Er ist ein Außenseiter im Dorf, Vater, Mutter sind tot, die Schwester die einzige Vertraute. Ein Buch hat er geschrieben, was ihn der Gemeinschaft entfremdet. Genauer, man hält das für ein Buch, was doch nur eine Broschüre über drei Arten Spalierbäume zu ziehen ist. Der Held ist im griechischen Sinne ein Idiot, also einer, der nicht dazugehört. In diesen fahren Dämonen ein. Darum gibt Handke seiner Erzählung die Gattungsbezeichnung Dämonengeschichte. Im ersten Teil werden alle Varianten eines jahrelangen Besessenseins durchdekliniert. Der Ich-Erzähler zieht in ein Zelt auf dem alten Friedhof, spricht beiseite, beschimpft, schmäht mit leiser, aber alles durchdringender Stimme, er wütet gegen die Schöpfung, fungiert als Orakel, verwandelt sich vom, Zitat, gefährlichen Narren zum harmlosen Idioten, schafft Nachahmer, droht die Gewalt gegen sich selbst zu wenden und wird dann endlich erlöst von einem, den Peter Handke den guten Zuschauer nennt, den neuen Ami der Schwester. Er gehört zur Gruppe der Fischer und damit ist die religiöse Dimension dieser Erzählung schon angerissen. Sein Erlöser schickt ihn mit deutlichen Worten auf Mission.
Nein, du gehörst nicht zu uns, Freund. Du hast hier nichts zu suchen. Weg mit dir. Und auf der Stelle Dalli-Dalli. Hinüber ins Land hinterm See mit dir, Nachbar. Und dort drüben wirst du erzählen und den Leuten dort in Dekapolis weitergeben, was dir geschehen ist. Verstanden?
Der gerade von der Besessenheit geheilte Obstgärtner macht sich auf den Weg ins andere Land. Er schifft über den großen Teich. Er begegnet bei seiner Wanderung vielen Menschen, die seltsam vertraut mit ihm umgehen. Erreicht schließlich Dekapolis, wird dort Freunde finden, heiraten, eine Familie gründen. Was wir zu lesen bekommen, ist eine Heiligenlegende mit umgekehrten Vorzeichen. Sie braucht wie jede Heiligenlegende keine psychologische Schlüssigkeit, keine dramaturgische Konsequenz. Sie dient exemplarisch der Erfüllung eines Heilsgeschehens. Aber in einem entscheidenden Punkt weicht Handke von diesem traditionellen christlichen Muster ab. Der Obstgärtner verweigert seinen Missionsauftrag. Er erzählt nicht, was ihm geschehen ist.
Das wäre der Moment, wären die Stunden gewesen, Ihnen, den Unbekannten im anderen Land, wie mir aufgetragen, meine Geschichte zu erzählen. Und stattdessen erzählten bis Mitternacht Sie mir Ihre Geschichten, ungefragt, auch von keiner Frage meinerseits unterbrochen, rückhaltlos, vertrauensvoll, ernst.
Erst wir Leserinnen und Leser erfahren von seinen Erlebnissen, in einem Jetzt beschrieben, Jahrzehnte später. Wir erleben die Geburt eines Schriftstellers aus dem Geist der Besessenheit. Und darum also eine Dämonengeschichte, weil in Handkes Lesart kein Dichter ohne Obsession auskommen kann. Aber alles, was der Erzähler von diesen prägenden Erfahrungen weiß, hat er, wie er gleich zu Beginn klarstellt, vom Hörensagen. Auf dem Weg nach Decapolis, der fast einem Exerzitium gleicht, geht eine Verwandlung mit ihm vor, die nicht weniger einschneidend ist als die Besessenheit, die überraschende Verwandlung zu einem Gegentyp von Peter Handke. Er gibt sich nämlich strenge Regeln, nachdem er seine Brille abgenommen hat. Ein Dichter des Ohrs statt des Auges. Bloß keine Einzelheiten schauen, keine Seitenblicke wagen, nichts einen Namen geben. So lautet das Programm dieses künftigen Dichters, der genau das verwirft, was in Handkes großen Romanen dessen Markenzeichen ist, das genaue Hinschauen. Im neuen Buch ist der Dichter nur ein Zuhörer. Seltsamerweise verliert diese Erzählung dadurch auch den Kontakt zur Ding- und Außenwelt, obwohl es genügend Anzeichen gibt, die sie in unserer Moderne verortet. Das Boot hat einen Außenbordmotor, Autos tauchen auf, das Fernsehen, aber diese Moderne klingt sprachlich nicht an. Sehbehelf heißt die Brille, die spätere Ehefrau die zukünftige. Peter Handke archaisiert die Gegenwart in typologische Konstellationen. Weise, Außenseiter, Bruder, Schwester, Jünger, Erlöser, Dichter. Alles ist irgendwie bedeutsam, aber gleichzeitig ohne Bedeutung. Handke ist der Gefahr nicht entronnen, der jede Heiligengeschichte anheimfällt, das Allerheiligste der Literatur zu verraten, das Individuelle, Besondere, Einzigartige. Einem religiösen Erzählen macht das nichts aus, es interessiert sich nur für das Beispielhafte. Eine Dämonengeschichte ist aber Dichtung und darum zählt das Individuelle. Am Ende scheint Handke diesen Widerspruch gespürt zu haben. Bevor der Held endgültig zum Lasser wird, wie seine Frau ihn nennt, dem Sein und Geltenlassen zum obersten Prinzip werden, blickt er in den Spiegel und erinnert sich daran, dass Widerstand zu seinem Charakter gehört.
Ja, wo ist er geblieben, der Widerstand? Nicht bloß als Teil, als Kernstück deiner Natur und das zum Glück und zum Glück nicht allein für dich?
Der Dichter braucht also Dämonen. Wer vollständig erlöst wird, ist keiner mehr. Das hat der heilige Peter in diesem, seinem neuen Buch über weite Strecken vergessen.
Das neue Buch von Peter Handke, Mein Tag im anderen Land, eine Dämonengeschichte. Es wurde hier rezensiert von Frank Hertwig und es erscheint am Montag bei Surkamp. Ja, es gibt Corona und ja, Corona ist ein massives Problem. Verglichen mit dem Klimawandel aber ist Corona nur eine Petitesse. Denn Corona betrifft nur uns Menschen, der Klimawandel aber alles Leben auf der Erde. Trotzdem tun wir, so muss man ehrlicherweise sagen, kaum etwas dagegen. Wir fahren Auto, wir essen Fleisch, wir fliegen dringend nach Mallorca. Aber heimlich haben wir Angst. Und diese Angst beginnt sich seit einiger Zeit, wie jede Angst, auch in die Literatur einzuschreiben. In allen Ländern der Erde entsteht inzwischen Cli-Fi, das heißt Climate Fiction, eine Abkürzung, die an Sci-Fi erinnert, Science Fiction, und die oft eine nähere Zukunft mit zu viel oder zu wenig Wärme, zu viel oder zu wenig Wasser ausmalt. Von viel zu viel Wasser erzählt auch Christoph Ransmeier in seinem neuen Roman »Der Fallmeister«. Wolfgang Schneider weiß mehr.
Was ist ein Fallmeister? In Zusammenhang mit dem Untertitel Eine kurze Geschichte vom Töten weckt die Berufsbezeichnung brutale Assoziationen. Man denkt vielleicht ans Fallbeil. Indes handelt es sich um einen Schleusenwärter, der den Wasserstrom an einem Wasserfall reguliert. Ein uraltes Handwerk. Der Fallmeister, von dem Christoph Ransmeier erzählt, ist allerdings ein jähzorniger Mann mit dunklen Antrieben. Bewusst öffnet er eines Tages die Schleusentore vor dem großen Wasserfall, als sein Boot gerade in der Durchfahrt ist.
Der freigesetzte Wasserschwall verwandelte diese Gasse, einen schmalen, aus Lärchenbalken gezimmerten Kanal, in einen reißenden Abfluss. Ein darin eben noch driftendes, mit 12 Menschen besetztes Langboot schoss in jäher Beschleunigung zwischen bemoosten Felswänden talwärts. Dort, wo die Bootsgasse wieder in das alte Flussbett einmündete, ließ der Schwall das Langboot wie von einer Riesenfaust getroffen umschlagen und Kiel oben durch brodelnde Kehrwasserwirbel davontaumeln.
Mehrere Insassen kommen ums Leben. Mein Vater hat 5 Menschen getötet, lautet der erste Satz des Romans. Es ist ein typischer Ranzmeier-Einstieg, schicksalsschwer, gleich aufs Ganze gehend und von lakonischer Wucht. Der Sohn des Fallmeisters ist der Ich-Erzähler des Romans. Zunächst berichtet er von seiner Kindheit und Jugend am Weißen Fluss beim großen Fall. Es ist eine beinahe märchenhafte Wasserwelt irgendwo in der fiktiven mitteleuropäischen Grafschaft Bandon. Allerdings geschieht bereits allerhand Irritierendes. Als Kind beginnt der Erzähler mutwillig Tiere zu töten. Und in der Jugend spielt er Pharao und Pharaonin mit seiner Schwester Mira, Geschwisterliebe als Form der Exklusivität. Mira leidet allerdings an der Glasknochenkrankheit. Ihr durch die Fragilität umso kostbarer Körper befeuert nur die Leidenschaft des Ich-Erzählers. Exotische Schauplätze, extreme Erfahrungen und eine das Erhabene anklingen lassende Sprache. Das sind essentielle Zutaten von Ranzmeier-Romanen und sie finden im Fallmeister reichlich Verwendung. Das Buch beeindruckt durch eine außerordentliche Weltläufigkeit, auch wenn diese Welt in lauter Scherben zerfallen ist. Norddeutschland steht unter Wasser und vor Hannover wird ein hoher 60 Kilometer langer Wall errichtet, um die Stadt vor dem Untergang zu retten. Gleichzeitig herrscht an vielen Orten der Welt Knappheit an Trinkwasser, um das Kriege geführt werden. Die größeren Länder sind verschwunden. Es gibt stattdessen eine ungute Fülle an bissigen Kleinstaaten, Fürstentümern, Stammesgebieten und Clanbezirken. Und je geschrumpfter das Territorium, desto fanatischer offenbar das Gefühl der eigenen ethnischen Überlegenheit. In diesen Passagen bietet Ranzmeier eine sarkastische Kritik am Nationalismus. Weltumspannende Größen sind nur noch die Konzerne, genauer die Wassersyndikate.
Klares, trinkbares oder zur Trinkbarkeit veredeltes Wasser war knapp und stand nur noch den Reichsten unbegrenzt zur Verfügung. Kein Rohstoff war wertvoller als Wasser, das von Hydrotechnikern gefördert, gespeichert und in verdorrte Landstriche gepumpt wurde.
Der Erzähler arbeitet nach seinem Studium selbst als Hydrotechniker und gehört damit zur neuen globalen Elite der Wassersyndikate. Er ist einer der Spezialisten, die an den großen Strömen der Welt zum Einsatz kommen und die ungeachtet der vielen Grenzen und Kriege privilegiert von Kontinent zu Kontinent reisen. So spielen einige Kapitel des Romans in Südamerika und Asien. Von besonderer symbolischer Bedeutung ist der Tonle Sap-Fluss in Kambodscha, der die Eigenheit hat, während der Regenzeit durch den Wasserdruck aus dem Mekong seine Fließrichtung zu ändern. Diese Umkehr wird vom Erzähler auch zeitlich gedeutet, als Rückfluss in die Vergangenheit. Eine solche Strömungsumkehr war demnach der Steinzeitkommunismus der Roten Khmer, jenes kambodschanische Schreckensregime, das im ganzen Land Schädelstätten hinterlassen hat. Beim Nachdenken über die Barbarei, zu der Menschen fähig sind, kommt der Erzähler wiederum auf die Wassermotivik.
Wie dünn, möglicherweise bloß hauchzart, war die Membran, die das Innerste eines friedlichen, Musik und Malerei, seine Kinder oder wenigstens sein Vieh liebenden Menschen von einer tief in ihm kauernden Bestie trennte. Und was musste geschehen, um diese Membran zu zerreißen, die Bestie aufzuscheuchen und einander völlig entgegengesetzte Möglichkeiten einer menschlichen Existenz wie in einem Kehrwasserwirbel ineinander stürzen zu lassen?
Das zielt auch auf die vermeintliche Untat des Vaters als Fallmeister, für die der Erzähler ihn gerne zur Rechenschaft ziehen würde. Aber genau ein Jahr nach dem Unglück hat der Vater, vom Schuldgefühl gequält, Selbstmord am Wasserfall begangen. Allerdings gibt es auch Anzeichen, dass es sich dabei nur um eine geschickte Inszenierung handeln könnte. Mit dieser Lesart eröffnet sich Ranzmeier später die Möglichkeit für ein überraschend positives Finale. Bevor es allerdings soweit ist, setzt der Roman ganz auf Verdüsterung. In einer schweren narzisstischen Kränkung tötet der Erzähler selbst ausgerechnet den Menschen, der ihm der Liebste auf der Welt ist, seine Schwester Mira, die sich seinem pharaonisch-inzestuösen Begehren zu entziehen versucht. Es ist eine schreckliche, aber nicht wirklich anrührende, weil ziemlich ausgedacht wirkende Geschichte. Sie hat etwas von jener preziösen Morbidität, die Ranzmeyers erlesene Prosa seit je in manchen Momenten zu gefährden droht. Dicht geknüpft ist die Motivik des Romans. Sie ist bestimmt vom Wasser, seinem Wechselcharakter als lebensspendende und tödliche Kraft. Großartig sind viele Passagen im letzten Drittel, in denen die in Kriegen, Naturkatastrophen und Wasserwirren versunkene Welt dargestellt wird. Magischer Surrealismus. Kein Zweifel, Christoph Ranzmeyer ist ein außerordentlicher Schriftsteller und auch sein neuer Roman beeindruckt durch die Beschreibungskunst und die suggestive, visionäre Kraft. Insgesamt aber wirkt die Handlung etwas überkonstruiert und unfokussiert. Der titelgebende Fallmeister spielt über weite Strecken keine Rolle mehr und es wird nicht recht deutlich, was eigentlich das zentrale Thema ist. Die Dystopie, womöglich als Folge des, nur an einer Stelle angedeuteten, Klimawandels oder der Wiederholungszwang des Tötens in einem Familiendrama um Schuld, Vergebung und Inzest? Man hat den Eindruck, dass Ranzmeyer heterogene Erzählstoffe hier nicht gänzlich überzeugend amalgamiert hat.
Der Fallmeister, eine kurze Geschichte vom Töten, der neue Roman von Christoph Ranzmeyer. Erschienen ist der Roman im Verlag S. Fischer. Sie hörten eine Rezension von Wolfgang Schneider hier auf SWR 2. Fangfang, diesen Namen kennen wir erst seit letztem Jahr. Da nämlich erschien das Wuhan Diary, das Wuhan-Tagebuch der inzwischen 65-jährigen Autorin, die in der Stadt lebt, die zum Epizentrum des Coronavirus wurde, in Wuhan. Wuhan wurde damals abgeriegelt, die Menschen zu Hause eingesperrt. Fangfang erlebte all dies und sie schrieb mit. Sie schrieb ihr Wuhan Diary, das schnell in viele Sprachen übersetzt wurde, auch ins Deutsche. Seither ist ihr Name ein Begriff. Man möchte mehr von dieser mutigen und klarsichtigen Autorin lesen. Und das geht jetzt, denn in wenigen Tagen erscheint ihr neuester Roman auf Deutsch. Er heißt Weiches Begräbnis und er erschien auf Chinesisch bereits vor Corona. Es geht darin um eine Frau, die nach einem schweren Unfall ihr Gedächtnis verliert. Auch eine nicht unpolitische Geschichte. Darüber sprechen wir gleich genauer. Doch zuerst hören wir von der Rettung der Frau. Es liest Frauke Vetter.
Als man sie aus der reißenden Strömung des Flusses herauszog, hatte sie nichts am Leibe. Ihr Körper war vom Kopf bis zu den Füßen mit Wunden übersät. Zum Glück befanden sich mehrere Militärärzte zu Hausbesuchen im benachbarten Dorf. Man brachte sie unverzüglich dorthin. Nach den ersten Notfallmaßnahmen schafften die Ärzte sie umgehend in die Klinik. Erst über einen halben Monat später erwachte sie dort aus dem Koma. Als sie nach dem Aufwachen versuchte, auf die Fragen der Leute zu antworten, wurde ihr Blick plötzlich stumpf. Woher sie käme? Aus welchem Dorf sie stamme? Wie alt sie sei? Wer zu ihrer Familie gehöre? Wie sie in den Fluss gestürzt sei? Ob das Boot gekentert sei oder ob irgendein schmutziger Kerl sie hineingeworfen habe? Ob sie im Wasser die Einzige gewesen sei? Die Fragen prasselten auf sie ein. Mal klangen die Stimmen der Frager warmherzig und mitfühlend, mal schneidend und bohrend. Ihr Inneres wurde plötzlich von einem rasenden Schmerz erfasst. Sie krümmte sich auf dem Bett zu einem Knäuel. »Stimmt. Woher komme ich?« dachte sie bei sich. »Wie heiße ich? Wie bin ich in den Fluss gefallen?« Keinerlei Eindrücke, keinerlei Erinnerung. Sie begann zu schluchzen. »Ich kann mich nicht erinnern«, sagte sie. Sie erinnerte sich wirklich nicht.
Sie erinnerte sich wirklich nicht und sie wird sich auch jahrzehntelang nicht erinnern. Sie wird einen neuen Namen bekommen, Ding Zitao. Sie wird als Haushälterin arbeiten, sie wird heiraten, einen Sohn bekommen und langsam alt werden. Dann aber passiert etwas, was an ihre Erinnerungen rührt. Und was das genau ist, das weiß jetzt die Kritikerin und Sinologin Lea Schneider, die mir zugeschaltet ist. Mit ihr möchte ich über den Roman Weiches Begräbnis sprechen. Guten Tag, Frau Schneider.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, als alte Frau zieht diese Ding Zitao ins Haus ihres Sohnes und da trifft sie quasi plötzlich der Schlag. Sie beginnt sich zu erinnern. Wie kommt es dazu und welche Erinnerungen kommen da hoch?
Ja, genau. Also Ding Zitao verbringt eigentlich ein relativ ärmliches Leben in sehr bescheidenen Verhältnissen. Ihr Sohn Wu Tinglin kommt aber zu Geld, also er steigt auf in einer Firma und kauft dann seiner Mutter eine kleine Stadtvilla, in der sie ihren Altersruhesitz verbringen soll. Und in dem Moment, in dem sie in diese Villa einziehen soll, wird sie plötzlich von ganz schrecklicher Angst erfasst, dreht sich zu ihrem Sohn um, sagt zu ihm, hast du keine Angst, dass man dich als Großgrundbesitzer, als Kapitalist anzeigt? Und ihr Sohn kann das natürlich überhaupt nicht verstehen. Sie bewegt sich dann aber durch dieses Haus und er hat so lauter unheimliche Momente, fast wie so Déjà-vus, die sie auch vorher immer schon mal wieder hatte. Sie erkennt zum Beispiel ein klassisches Motiv auf einer antiken Vase, das da drin steht. Sie erinnert sich plötzlich an ein traditionelles, antikes chinesisches Gedicht. Also es kommen lauter so Dinge hoch, die einem zeigen, sie verfügt über Wissen, das so ja eigentlich Marker ist für die Zugehörigkeit zu einer traditionellen Bildungselite. Das heißt, offensichtlich ist dann ihre Vergangenheit etwas, was sie auszeichnet, eben nicht nur eine mittellose Haushälterin gewesen zu sein, sondern einem ganz anderen Bildungsstand zuzugehören.
Das ist auch interessanterweise so eine Art Spurensuche, ja, eine Spurensuche an sich selbst oder an ihr selbst. Was kann sie, was weiß sie? Der Roman Weiches Begräbnis, der spielt ja eigentlich im unmittelbaren Heute, also in der Gegenwart. Er führt uns aber zurück durch die Erinnerungen, die da hochkommen in Ding Zitao. Er führt uns zurück in eine sehr traumatische Phase der jungen Volksrepublik, also in die frühen 50er Jahre. Damals führten die Kommunisten ja die sogenannte Bodenreform durch. Und diese Bodenreform, die traf und betraf auch die Familie von Ding Zitao. Was geschah denn damals? Was erlebte sie als junge Frau?
Ja, genau. Also wir merken sozusagen im Laufe des Romans, ohne jetzt allzu viel zu spoilern, dass sie eben tatsächlich Teil, Tochter, Ehefrau in einer Großgrundbesitzerfamilie war. Und diese Familien wurden Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre in China quasi kollektiv enteignet. Also das Projekt ist die Kommunistische Partei, die zu dem Zeitpunkt gerade den Bürgerkrieg gewonnen hatte. Also man muss sich auch vorstellen, China hatte zu diesem Zeitpunkt schon Jahrzehnte des Krieges und der Unruhen hinter sich. Den Zweiten Weltkrieg, die japanische Besatzung, dann eben den Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und Nationalisten. Und kurz nachdem dann endlich diese schrecklichen Kriege alle zu Ende waren, gab es auch noch eine Phase, in der China von ganz vielen verschiedenen Warlords, also so lokalen Kriegsfürsten, quasi beherrscht wurde, die dann auch von der Kommunistischen Partei besiegt wurden. Und dann begann die große Umstrukturierung der Gesellschaft. Und der Anfang davon war eben diese Landreform, bei der es darum ging, ja, letztlich nicht nur Land und Besitz zu verstaatlichen und zu kollektivieren, sondern mit allen traditionellen, etablierten und auch kulturellen Praktiken des Lebens, des Familienlebens, des Wirtschaftens, der Arbeit komplett zu brechen. Und was geschah, war, dass man diese sogenannten Großgrundbesitzerfamilien, die oft eigentlich gar nicht so großen Grund hatten, sondern eher kleinere Clans waren, in öffentlichen Kritiksitzungen, ganz ähnlich wie dann später auch in der Kulturrevolution, öffentlich niedermachte. Also die Leute wurden beschimpft, wurden gefoltert, sollten ihre Fehler als rückständige Kapitalisten eingestehen. Die allermeisten dieser Familien haben diese Behandlung nicht überlebt. Oder wenn doch, waren sie eben danach ihr Leben lang wirklich aus der Gesellschaft ausgestoßen und lebten eben auch in der großen Angst, wie man das dann auch bei Ding Zitao sieht, dass diese Vergangenheit wieder an die Oberfläche kommen könnte.
Das ist auch ein bisschen die Krux in diesem Buch oder das Thema, der Kern dieses Buches, das Thema Erinnern und Vergessen. Denn das ist ja eine ziemlich brisante Sache für die Volksrepublik, die ja auch eine unheimliche Energie in so eine Denk- und Erinnerungspolitik steckt im Grunde. Gewisse Dinge sollen nicht mehr erinnert werden oder nur auf bestimmte Weise, wie zum Beispiel das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens 1989 und auch andere Dinge, die passiert sind. Fang Fang beleuchtet genau diese Art, ich sag mal, gesteuerter Wahrnehmung in ihrem Roman eigentlich ziemlich kritisch. Wie wird bei ihr denn mit Erinnerungen umgegangen und können wir den Roman auch als eine Art Gegendarstellung zur chinesischen und auch staatlich gelenkten Erinnerungspolitik lesen?
Ja, ich glaube, das können wir wirklich absolut tun. Und ich finde, das ist auch eine der großen Stärken des Romans. Die Figuren, die Fang Fang beschreibt, sind sich selber auch immer nicht einig. Soll man jetzt erinnern, soll man vergessen? Und so ein bisschen schaut dahinter immer hervor, dass das Risiko, aber auch das enorme politische Potenzial des Erinnerns. Man kann, glaube ich, den Titel Weiches Begräbnis, also Weiches Begräbnis bezeichnet eine Form, ja, des Begräbnisses, wo man den Leichnam quasi ohne Sarg, ohne Zeremonie nur so schnell in der Erde verscharrt, weil man vielleicht kein Geld hat oder keine Zeit, irgendwie bedroht ist oder so. Und ich glaube, man kann das sehr gut auch als eine Allegorie verstehen. Also das weiche Begräbnis der Erinnerung sozusagen, das Verdrängen der Erinnerung. Figuren in dem Roman betonen immer wieder, dass ein weiches Begräbnis auch bedeutet, dass man keine Wiedergeburt erlangen kann. Und das finde ich ganz stark. Also Fang Fang schreibt quasi zwischen den Zeilen, ohne Vergangenheitsbewältigung haben wir auch keine Gegenwart und keine richtige Zukunft. Was ich ganz spannend finde in dem Buch und auch wirklich eine große Stärke von Fang Fangs Schreiben, ist, dass sie das auch als einen Konflikt, als ein Gespräch zwischen den Generationen zeichnet, in dem diese unglaubliche Geschwindigkeit deutlich wird, mit der sich China in den letzten Jahrzehnten tatsächlich immer wieder um 180 Grad um sich selbst gedreht hat, komplett verändert hat.
Die Struktur des ganzen Romans, er spielt im Grunde in der Jetztzeit auf einer Gegenwartsebene. Er führt in einigen Kapiteln aber eben auch zurück in die Vergangenheit. Also auf der einen Seite die Recherche des Sohnes, die schreitet voran im Heute, während die Mutter zurück in die Vergangenheit strudelt, könnte man fast sagen. Diese Kapitel, die winden sich so wie eine Doppelhelix umeinander, finde ich. Ist das eine glückliche Konstruktion?
Also ich fand die total glücklich beim Lesen, weil der Roman dadurch einfach auch eine große Geschwindigkeit entwickelt, sehr, sehr immersiv wird. Man möchte immer weiterlesen, man will wissen, treffen sich die Erzählstränge irgendwann, berühren sie sich, wird es eine Aufklärung geben für die Figuren? Und das bleibt tatsächlich sehr lange offen und einen ganz starken Sog entwickelt.
Sohn Qingling, der eben in der Gegenwart lebt, moderner Mann ist im China der Jetztzeit, der begleitet ein Team von Architekten von der Uni zu verlassenen Herrenhäusern auf dem Land in Ost-Sichuan. Also da schaut man sich sozusagen die Überreste an, die Artefakte im Grunde. Und das sind für mich auch die Fakten der Vergangenheit. Mithilfe dieser Wissenschaftler bringt Fang Fang auch einen wirklich wissenschaftlichen Blick in die Geschichtspolitik der Chinesen, die oft sicherlich ideologisch vernebelt war oder auch noch ist. Ich finde diesen wissenschaftlichen Angang ziemlich interessant. Habe ich so in noch keinem Roman aus China gelesen. Was denken Sie?
Ich habe das auch sehr gerne gelesen. Also die Geschichte ist ja quasi, dass Qingling, eben dieser Sohn, mit seinem besten Freund Zhong Longyong durch Ost-Sichuan reist und diese alten verfallenen Herrensitze besucht. Die beiden sind Architekten von ihrer Ausbildung her. Und Longyong betont auf dieser Reise immer wieder, dass die Architektur dieser traditionellen Häuser etwas über Chinas Geschichte verrät, das sich eben in den offiziellen Geschichtsbüchern nicht findet. Und das ist ein eigentlich unideologischer Einblick in traditionelles Wissen und in Kulturpraktiken, der total abweicht von der offiziellen KP-Erzählung, dass vor der Revolution in China letztlich alles rückständig und dunkel war und dass der Fortschritt, das gute Leben erst mit der kommunistischen Partei gekommen wären. Und ganz spannend finde ich, dass es dabei auch, und das ist auch insgesamt in dem Roman so, ein kritischer Blick auf die Vergangenheit sich immer auch verbindet eigentlich mit einem kritischen Blick auf die Gegenwart. Also Longyong kritisiert auch immer wieder den Technokratismus der heutigen Beamten in der Form von Architekturkritik letztlich. Also sie reisen durch diese Gegend in Ost-Sichuan und schauen sich diese alte Architektur an. Und Longyong betont immer wieder, dass man eben heute glaubt, man könnte die Natur einfach so beherrschen, an diesen älteren Gebäuden aber sehen kann, dass es auch mal ein Wissen darum gab, wie man mit der Natur und für menschliche Bedürfnisse baut und dass dieses Wissen im heutigen China vollkommen verloren gegangen ist.
Der ziemlich unideologische Angang von Fang Fang, der spiegelt sich, finde ich, auch im Erzählton. Ich finde ihn ziemlich besonnen und klar in der Struktur, also ziemlich unaufgeregt. Ist das eigentlich auch mit dem Wuhan Diary vergleichbar?
Ich würde sagen ja und nein. Das Wuhan Diary war ja ursprünglich ein Blog, den Fang Fang wirklich quasi live während des Lockdowns geschrieben hat. Und es ist auch in China gar nicht in Buchform erschienen. Das heißt, das Wuhan Diary war schon von seinem Medium her sehr viel näher am Alltag, am Live-Moment. Und gleichzeitig finde ich aber, dass das auch etwas ist, was man auch von Fanfangs Sprache in Weiches Begräbnis sagen kann. Also die Sprache ihrer Figuren wirkt, finde ich, sehr authentisch. Sie ist sehr nah dran an einer Alltagssprache. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob man dieses Authentische, dieses Alltägliche in der Übersetzung noch so gut merkt. Also die liest sich sehr gut und flüssig, man kommt da total gut durch. Aber ja, das, was die Figuren eigentlich so chinesisch macht, nämlich dialektale Einsprengsel, Sprichwörter, ein Spiel mit Kosenamen, was häufig vorkommt, das ist natürlich sehr schwierig ins Deutsche zu übersetzen, weil das ein Humor ist, der ganz spezifisch mit den Strukturen der chinesischen Sprache zu tun hat. Und das ist eigentlich auch eine ganz große Stärke von Fanfangs Buch, die einfach sehr schwierig ins Deutsche zu bringen ist. Der Übersetzer Michael Kahn Ackermann hat das häufig gelöst, indem er Fußnoten gemacht hat, was ich auch unheimlich hilfreich finde. Genauso wie sein Nachwort, das auch total informativ ist. Was man natürlich so ein bisschen verliert dann, ist der Witz, den das Original an vielen Stellen auch hat.
Das Buch Weiches Begräbnis ist, so schreibt der Verlag, in China nicht verboten worden, aber es ist nach einem anfänglichen Erfolg auch wieder auf wundersame Weise vom Markt verschwunden. Wie können wir uns das erklären und wie können wir die Autorin einschätzen?
Ja, ich habe das auch tatsächlich noch mal gecheckt jetzt in der Vorbereitung. Also auf den üblichen Online-Plattformen, wo man Bücher so kaufen kann, auf Taobao oder auf Douban, ist das Buch tatsächlich nicht mehr vorhanden. Auch von einer deutschen IP-Adresse aus kann ich das nicht kaufen. Und es zeigt uns halt eigentlich, dass Zensur in China nicht immer unbedingt nur so passiert, dass einem Buch eine ISBN-Nummer verwehrt wird oder dass ein Buch quasi offiziell sozusagen gebrandmarkt und zensiert wird, sondern häufig auch aus Angst, aus vorauseilendem Gehorsam, weil man eben nicht so genau weiß, was passiert, wenn man dieses Buch verkauft, wenn man dieses Buch verlegt. Und gleichzeitig ist das Interessante eben, wenn wir uns nochmal Fangfang als Autorin anschauen und auch die Tatsache, dass dieses Buch zuerst, bevor es plötzlich vom Markt verschwand, einen wichtigen Literaturpreis erhalten hat und auch sehr breit rezipiert wurde. Also ich habe nochmal im chinesischen Internet recherchiert. Es gibt ganz viele Interviews mit ihr. Auf ihrer Seite der quasi chinesischen Ausgabe von Wikipedia ist das Buch auch nicht gestrichen und es finden sich auch Hinweise um die Kontroverse darum. Und ähnlich verhält es sich auch mit Fangfang selbst. Also sie ist eine sehr etablierte Autorin, sie hat eine zweistellige Anzahl von Büchern veröffentlicht. Sie hat relativ lange für staatliche Institutionen gearbeitet, fürs Fernsehen, für den Schriftstellerverband, ist aber gleichzeitig selber nie KP-Mitglied geworden. Sie hat diese wichtigen Literaturpreise gewonnen und ist dafür auch national gefeiert worden, gerade auch dafür, wie sie eben historische Traumata, aber auch gegenwärtige soziale Ungerechtigkeit aufarbeitet. Und gleichzeitig wird sie immer wieder online massiv von nationalistischen Internet-Trollen verfolgt und mit Hasskommentaren überzogen und quasi des Landesverrats beschuldigt. Und ich glaube, diese Biografie macht ganz gut deutlich, dass dieses Schwarz-Weiß-Bild, das wir häufig von China haben, also dass wir uns sozusagen den allmächtigen Staat und die Kommunistische Partei auf der einen Seite vorstellen und die armen, unterdrückten, gebrainwashten, passiven Untertanen auf der anderen Seite, dass dieses Bild eben einfach nicht zutrifft, sondern dass es ganz viele Grauzonen dazwischen gibt. Im Wuhan Diary hat Fangfang selber geschrieben, sie schreibt nicht gegen die Regierung, sondern mit der Regierung. Und ich glaube, genauso müssen wir auch Weiches Begräbnis verstehen. Also sie kritisiert die Regierung und die Geschichtsaufarbeitung gerade deswegen, weil sie verbessern will und nicht, weil sie abschaffen will. Und ich glaube, damit kann man wirklich sagen, steht Fangfang und steht auch dieses Buch ganz paradigmatisch für die Mehrheit der Chinesinnen und auch des chinesischen intellektuellen Diskurses, in dem es eben ein dringendes Bedürfnis gibt nach Reformen, aber nicht nach einer Revolution, in dem man sich also nach bürgerlichen Freiheiten sehnt, nach Geschichtsaufarbeitung, nach Pressefreiheit, aber nicht nach einem Regierungsumsturz. Und das macht Weiches Begräbnis und das macht auch Fangfang als Autorin ganz wunderbar deutlich und gibt damit eben wirklich einen tollen und differenzierten Einblick in die gegenwärtige Realität in China.
Lea Schneider, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wir sprachen über Weiches Begräbnis, geschrieben von Fang Fang, übersetzt von Michael Kahn Ackermann. Und es erscheint kommende Woche im Verlag Hoffmann und Campe.
Thank you.
Zum eben besprochenen Roman »Weiches Begräbnis« von Fang Fang hätte Kai Vogelsang bestimmt auch einiges zu sagen. Denn er ist Sinologe an der Universität Hamburg und erforscht vor allem zur chinesischen Geschichtsschreibung. Und genau deshalb möchte ich sein neues Buch an dieser Stelle kurz vorstellen und auch empfehlen. Es heißt »China und Japan«, Untertitel »Zwei Reiche unter einem Himmel«. Ein Sachbuch, das auf einem breiten wissenschaftlichen Sockel steht und zugleich hervorragend erzählt ist. Es ist die Doppelbiografie zweier Staaten, die sich so nah und politisch in den letzten Jahrzehnten doch so fern sind. Dabei waren es dieselben Menschen, die vor 30.000 Jahren den fernen Osten besiedelten. Manche gelangten bis ins Gebiet des heutigen China, andere zogen noch ein Stückchen weiter auf die japanischen Inseln. Von Anfang an gab es Austausch zwischen den Siedlungsgruppen, die sich nach und nach ausdifferenzierten. Ständig wurden Waren, Schriften und Ideen hin und her gereicht. Wobei China wohl insgesamt etwas mehr gab und Japan etwas mehr bekam. Aktuell streiten sich China und Japan leider vor allem um Inseln, Schulbücher und Schreinbesuche. Dabei liegen die Gemeinsamkeiten eigentlich auf der Hand, findet Kai Vogelsang. Völlig unangestrengt schlägt er den Bogen über die Jahrhunderte und schildert die parallele Entwicklung der beiden Länder. Immer wieder zoomt er auch ganz nah heran. Eine meiner Lieblingspassagen ist die, in der er die chinesische Denkwelt in der Geschichte vom Prinzen Genji erklärt, dem japanischen Nationalepos. Ein sehr kluges und spannendes Buch ist dies also, eher solide als schräg angelegt, dabei aber sehr farbig erzählt. Nur einer fehlt, der dritte in dieser Beziehungskiste. Und das ist Korea, denn der Austausch lief meist über Korea, das genau zwischen China und Japan liegt. Korea wird meist aber übersehen, leider auch in diesem Buch. Das übrigens auch einen hochwertigeren und schöneren Einband verdient hätte. Schließlich hat es was von Standardwerk, doch das nur am Rande. Alles andere ist reines Lesevergnügen. China und Japan, zwei Reiche unter einem Himmel, heißt Kai Vogelsangs neues Buch. Erschienen ist es im Stuttgarter Kröner Verlag. Ziemlich genau 10 Jahren bebte die Erde vor der nordostjapanischen Küste. Der darauf folgende Tsunami richtete große Zerstörung an. Auch das Kernkraftwerk Fukushima wurde getroffen. In Japan nennt man die Katastrophe das Tohoku-Erdbeben. Denn Tohoku heißt Nordosten und das ist der Name der Region, die damals am schwersten getroffen wurde. Seither ist Tohoku bekannt. Eigentlich aber ist die Gegend eher unauffällig. Ländlich gelegen, mit Reis- und Obstanbau. Ein bisschen ab vom Schuss. Deshalb schrumpft die Bevölkerung auch schon seit Jahrzehnten. Die Leute wandern ab in die großen Städte, zum Beispiel nach Tokio. Genau das hat auch Momoko getan. Und zwar schon in den 60er Jahren. Sie ist die Hauptfigur in Chisaku Wakatakes Roman »Jeder geht für sich allein«, der deshalb interessanterweise auch teils im Tohoku-Dialekt geschrieben wurde. Die Japanologin Isabella Akuchi stellt den Roman jetzt vor.
Ein Leben des bloßen Schauens, des bloßen Zuschauens hat Momoko geführt. So scheint es ihr jetzt mit 74 Jahren, da sie einsam in ihrem Haus sitzt und Rückschau hält. Ganz allein war sie als junge Frau aus dem ländlichen nordjapanischen Tohoku in die Hauptstadt aufgebrochen. 1964 war das. In Tokio fand die Olympiade statt und Momoko wollte leben. modern und selbstbestimmt. Aber sie erfuhr nicht Freiheit, sondern Entfremdung. In Tokio war die junge Frau mit dem breiten Dialekt ihrer nordjapanischen Heimat ein belächeltes Landei. Momoko lernte perfekt Hochjapanisch zu reden. Doch der Verlust ihrer Muttersprache wurde zum Verlust des eigenen Ichs. Erst als sie ihre große Liebe traf, fand Momoko wieder einen emotionalen Halt, ordnete sich allerdings unter. Die Autorin Chisako Wakatake ist Jahrgang 1954, stammt wie ihre Hauptfigur aus Tohoku und begann erst nach dem Tod ihres Mannes mit dem Schreiben. 2018 erhielt sie für ihr jetzt auf Deutsch vorliegendes Debüt den renommierten Akutagawa-Preis. Jeder geht für sich allein ist ein sehr persönliches Buch, so lässt sich vermuten. Denn genau wie für Wakatake selbst ist auch für Momoko der Tod des geliebten Ehemanns eine Zäsur und ein Neuanfang.
Da hörte sie dieses Jazzstück. Wie es hieß und von wem es stammte, weiß Momoko auch heute noch nicht. Aber als sie es hörte, war ihr, als würde ihr Kopf, der vor Kummer hatte schier zerspringen wollen, von innen ausgeklopft, bis der Kummer entfloh. Momokos Hände hatten sich von ganz allein bewegt. Ihre Füße hatten den Takt in die Dielen geknarrt, die Hüften sich gewogen und, bevor sie es recht merkte, hatte ihr ganzer Körper sich wie verrückt gewunden. Ein spontaner Tanz, frei und befreit, in dem sich der Rhythmus des Jazz und Momokos wilde Bewegungen riefen und fanden. Das war schön gewesen.
Dass Wakatakes Text auch im Deutschen so unangestrengt kunstvoll klingt, als handle es sich gar nicht um eine Übertragung aus dem Japanischen, ist das Verdienst des Übersetzers Jürgen Stalf. Das absolut Herausragende an dieser deutschen Fassung? Japanische Dialektpassagen wurden konsequent in einen deutschen Dialekt übertragen. Der Tohoku-Dialekt, Momokos lang verdrängte Identität, bricht jetzt in der Einsamkeit des Alters wieder aus ihr hervor. Im Original mischen sich daher Hochjapanisch und der sogenannte Tohoku-Ben. Eine sprachliche Herausforderung, erklärt Jürgen Stalf. Denn den Dialekt im Deutschen zu ignorieren, kam für ihn nicht in Frage.
Die Dame spricht ja mit sich selbst. Sie hört Stimmen, sie stellt sich selber Fragen, ihr Leben betreffend und alles mögliche andere auch betreffend. Und sie beantwortet diese Fragen selbst und fällt dann immer wieder in ihren Heimatdialekt zurück. Und dann hat man eine Art Musik, die nachzuspielen nicht so einfach ist, die man aber unbedingt so, wie Wakatake das macht, nachspielen muss. Das ist wie Fleischtopf ohne Fleisch oder Königsberger Klopse ohne Kapern kochen zu wollen. Das geht auf keinen Fall. Sie müssen diese Kapern haben, sie müssen das Fleisch haben. Und das ist in diesem Falle der Dialekt und der muss dann eben rein. Und dann ergibt sich dieses merkwürdige, wehmütige, manchmal bittere auch und an sehr vielen Stellen lustige Gemisch.
Die Arbeit der Hausfrau ist vielfältig und kleinteilig. Ständig muss sie dies und gleichzeitig jenes tun, sagt eine Stimme monoton. Zum Beispiel was? Eine andere, gereizt. Na jedenfalls, nicht den ganzen Dorfner stumpfsinnig Holz hacken. Racht als Beispiel, gell? Sagt wieder eine andere Stimme. Genau. Und an Werkstuhl gesessen hat sie auch noch die Frau. Ja, aber nicht ein Stück. Das kann man sich schlacht vorstellen. Der Holzhauer hackt die ganze Zeit mehr Holz. Aber der Hausfrau gibt nahm beim blanden Kind die Brust und symboliert dabei, während er einfällt, dass es Zeit wäre, der Schwiegermutter die Windeln zu wechseln, wo sie zum Abend geessen kochen soll. Andauernd soll sie das machen und was anderes machen. Kein Wunder, dass sie ihre Gedanken nicht zusammenhalten kann.
Eine Japanerin, die erzgebirgisch-vogtländisch spricht? Ein Wagnis, das überraschend gut geglückt ist. Momokos ostdeutscher Dialekt drängt sich an keiner Stelle als unangenehmer Kontrast in das dezidiert japanische Setting des Romans, fügt sich vielmehr ganz organisch in die Sprachmelodie des Textes ein. Jürgen Stalf entschied sich bewusst für diesen Dialekt, auch weil er einen ähnlich weichen Klang habe wie der im Original verwendete Tohoku-ben. Eine literarische Fügung für das Verlegerpaar Jürgen Stalf und Katja Kasseng. Denn tatsächlich fiel ihnen fast zeitgleich zum japanischen Roman von Wakatake ein anderes Debüt in die Hände, das Buch Alte Engel der deutschen Autorin Mareike Schneider. Auch darin erinnert sich eine alte Frau an ihr Leben und verfällt dabei in ihren Heimatdialekt, erzgebirgisch, vogtländisch.
Und das war toll. Das war ein Aha-Erlebnis. Wir haben dann sofort den Rowohlt Verlag kontaktiert und die Autorin kontaktiert und haben uns darum bemüht, den Dialektbearbeiter dieses Buches, Alte Engel, für uns zu gewinnen, und das ist uns gelungen. Und dann haben wir das Buch eingekauft, also die Rechte gekauft und gesagt, okay, das machen wir. Die Übersetzung war dann ins Hochdeutsche, und Herr Schneider aus Leipzig, der Philologe, der sich bereit erklärt hat, das zu bearbeiten, hat dann die markierten Passagen ins Dialektale gehoben, möchte ich sagen.
Ganz ehrlich, die Dialektpassagen verlangen gerade zu Anfang viel Konzentration und zwingen zu einem besonders bedachten Lesen. Das aber kommt diesem vielschichtigen Roman sehr zugute. Zwar passiert kaum äußere Handlung, doch während Momokos einsamen Stunden zu Haus oder auf einem langen Spaziergang zum Grab ihres Mannes, wirbeln im Kopf der alten Frau die inneren Stimmen durcheinander, bringen lang Verdrängtes zurück in ihr Bewusstsein und stellen sie vor die existenzielle Frage: Wer bin ich? Ein Roman über die Bitterkeit, sich selbst nicht treu geblieben zu sein, und über das Erschrecken vor dem eigenen Altern. Und dennoch bleibt Hoffnung für Momoko, auch noch mit 74 Jahren wieder zu sich selbst zu finden. Jeder geht für sich allein ist in gewisser Hinsicht auch ein Lebenshilfebuch. Aber keines, das besänftigt, sondern das herausfordert. Und wenn man am Ende angekommen ist, möchte man mit Wakatakes Buch genau das Gleiche machen wie Momoko mit ihrem Leben. Nochmal von vorne beginnen.
Isabella Akoci besprach »Jeder geht für sich allein« von Chisako Wakatake. Jürgen Stalf hat den Roman übersetzt, »Das Vogtländische« arbeitete Heinrich Schneider ein, und gelesen wurden die Beitragszitate von der Schauspielerin Marie-Louise Kiesling, die übrigens eine halbstündige Lesung aus dem Roman auf der Plattform Vimeo anbietet. Für alle, die mehr davon hören möchten. Erschienen ist der Roman im Kass Verlag. Poesie ist die Freude, unter der sich Verzweiflung verbirgt, schrieb der polnische Lyriker Adam Sagajewski einmal. Aber unter der Verzweiflung ist wieder Freude, fügte er hinzu. So schrieb er melancholische Gedichte voller Leuchtmomente. Denn was ist Melancholie anderes als das Wissen um ein mögliches Glück? Vor genau einer Woche starb Adam Sagajewski. 1979 hatte er Polen verlassen. Die Kommunisten hatten ihm ein Berufsverbot verpasst. 2 Jahre später verhängten sie das Kriegsrecht, um die Gewerkschaft Solidarność und die Demokratiebewegung zu zerschlagen. Kein guter Ort für einen Dichter. So lebte Sagajewski lange in Paris, dann in Houston, schließlich in Chicago. 2002 kehrte er nach Polen zurück. Er verstarb im Alter von 75 Jahren in Krakau an der Weichsel. Dominik Eisele liest ein Gedicht von Adam Sagajewski, und das heißt:
Beim Schwänzen. Vielleicht ist gerade hier das Reich der Toten, dachte ich. Es war an der Weichsel, zwischen Unkraut, Löwenzahn und zerdrückten Dosen von Coca-Cola, die viel ertragen mussten. Im März, da die jungen, unvorsichtigen Grashalme sich vertrauensvoll auf den endlosen Weg machen und Schüler beim Schwänzen billigen Wein trinken, in der ersten chaotischen Ekstase. So dachte ich damals, aber jetzt weiß ich nicht, wie ich das Gedicht beenden soll. Gibt es doch auch ein anderes Reich, zu dem wir gehören, das sichtbare und freundliche, riesige Reich der Lebenden. Aber wir können es nicht sehen, weil es in uns ist, weil es unendlich ist. Und flexibel. In ihm sind Wecker, die weinen, und Jazzplatten aus Vinyl. Das sind Knöpfe und Stachelbeeren und Holunder.
Ein Gedicht sollte besser enden als das Leben, schrieb Adam Sagajewski einmal. Dazu ist es da. Beim Schwänzen heißt der Text, den Sie gerade hörten. Man findet ihn in dem Band Asymmetrie, der 2017 bei Hansa erschien, übersetzt von Renate Schmidtgall. Ebenfalls bei Hansa erscheint morgen, am Montag, übrigens ein neuer Essayband von Adam Sagajewski. Der Titel: Poesie für Anfänger. Das Ende der Sendung naht. Heute haben wir die folgenden Bücher besprochen: Peter Handke, Mein Tag im anderen Land, erschienen bei Surkamp. Christoph Ransmeier, Der Fallmeister, Fischer Verlag. Wir sprachen über Weiches Begräbnis von Fang Fang, Verlag Hoffmann und Kampe. Über Kai Vogelsangs landeskundliche Doppelbiografie China und Japan, erschienen bei Kröner. Und über Jeder geht für sich allein von Chisako Wakatake, Kass Verlag. Das Gedicht von Adam Sagajewski entstammt dem Band Asymmetrie aus dem Hansa Verlag. Die Musik kam vom Album Seven Wishes von Joachim Staudt. Alle Beiträge und Buchtitel gibt es auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Dort finden Sie auch viele andere Literaturangebote von SWR 2. In dieser Woche etwa ein Gespräch mit der Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert, eins mit der Autorin Thea Dorm und eine Diskussion über Heinrich Mann. Um nur ein paar der Angebote zu nennen, stöbern lohnt sich. Hier hören Sie jetzt die Lesung zur Karwoche, dann die Nachrichten und um 18.20 Uhr das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Die Fragwürdigen von Judith Keller. Um die Technik kümmerte sich Angela Raymond. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.